Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich sagen, dass wir heute über Essstörungen sprechen. Falls euch dieses Thema betrifft oder nahe geht, hört diese Folge bitte nicht alleine oder seid besonders vorsichtig. Welcome to my G-Spot. Hallo, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns an meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, meinem G-Spot. Denn hier möchte ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die mich und euch vielleicht auch interessieren. Das sind Themen wie Sex, Feminismus, Beziehungen, Freundinnenschaften. Alle möglichen Themen sind erlaubt. Ich möchte hier vor allem Tabus brechen. Und ich sitze nicht alleine hier und halte Vorträge, sondern mit den unterschiedlichen Themen und Folgen habe ich unterschiedliche GästInnen da. Das sind unter anderem ExpertInnen, FreundInnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Und wie immer starte ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu diesem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Mir kamen die Tränen, als ich Billie Eilish's neuen Song Skinny zum ersten Mal hörte. Sie singt: People say I look happy just because I got skinny. But the old me is still me and maybe the real me. And I think she's pretty. Diese Worte lassen mich einfach sehr viel spüren. Ich habe, seitdem ich als Model arbeite, leider schon absurd viele Diäten gemacht. Low Carb, No Carb, nur Gemüse, nur Obst, wochenlang nur Abnehmshakes, Brühen und Tee, um mir einen Platz auf der Pariser Fashion Week zu erkämpfen. Ich habe das alles schon hinter mir. Tagelang ausschließlich Bananen, weil ich auf einen erfolgreichen YouTube-Kanal gestoßen bin, der einem überzeugend erzählte, dass es dem Körper und dem Gewicht gut tun würde, immer mal wieder nur Bananen zu essen. Vor allem vor großen Castings, Shootings oder Fashion-Shows quälte ich mich in nicht passende Schablonen. Komplimente verschlimmerten den Zustand, da es mir suggerierte, dass ich nur schön und liebenswert sei, wenn ich schlank bin. Ich habe viel Heilung erlebt, dafür stark an mir und meinem Selbstbild gearbeitet und kann dadurch meinen Körper wertschätzen. Doch trotzdem habe ich Phasen, in denen ich in alte Muster falle, mich schlecht fühle, wenn ich mich nicht so gesund ernähre, wie ich es von mir erwarte oder länger mal keinen Sport mache. Durch die vielen Diäten habe ich Schwierigkeiten, intuitiv zu essen und mein Hunger- oder Sättigungsgefühl zu spüren. Es ist einfach paradox. Früher als Kind schämte ich mich dafür, wie dünn ich war, später, dass ich nicht dünn genug war. Natürlich lässt mich dieser Gedanke zu dem Schluss kommen, dass es nicht an meinem Aussehen liegt, sondern an einem viel größeren und komplexeren Problem, das viele mit mir teilen. Ein neuer Bodyfilter, ein neuer Low-Calorie-Trend, Looks-Maxing, Thinspiration, alles Dinge auf Social Media, die uns beeinflussen. Meine heutige Gästin forscht zu genau diesem Thema, wie Social Media und unser Körperbild zusammenhängen. Dr. Julia Tank ist psychologische Psychotherapeutin, hat gerade ein Buch zu dem Thema herausgebracht und ist genau die richtige Person, um über dieses wichtige und so viele Menschen betreffende Thema zu sprechen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Steffi. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich auch total. Wie geht es dir?
Ja, mir geht es sehr gut. Ich bin ein bisschen nervös auch vor unserem Gespräch heute. Aber ich finde, es ist so ein wichtiges Thema und mir liegt das so sehr am Herzen. Sonst hätte ich auch dieses Buch nicht geschrieben, weil ich merke, dass das so, so viele Menschen betrifft und so viele sich diese Fragen stellen und strugglen mit ihrem Körper, mit ihrem Körperbild, auf Social Media auch aktiv sind und Inhalte konsumieren und sich auch fragen so, hey, wie wirkt das eigentlich auf mich? Und viele Eltern auch besorgt sind um ihre Kinder, die auf Social Media sind. Und das Thema Gewicht ist einfach so groß und so wichtig und jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Und daher glaube ich, dass es total hilfreich ist, wenn man da auch als Gesellschaft mehr drüber spricht.
Danke. Danke auch für dieses Intro. Ich meine, hä? Willst du vielleicht meinen Podcast übernehmen?
That was nee, danke.
So good. Also wirklich, danke, Julia. Ich freue mich auch ganz doll, dass du da bist und dass wir über dieses wichtige Thema sprechen, das unter anderem auch mich betrifft. Aber wie du gerade auch schon gesagt hast, ich glaube, es betrifft so viele Menschen.
Ja, voll.
Sprechen wir erstmal über Essstörungen grundsätzlich. Ich habe ein Zitat auf deiner Webseite gefunden. Statistisch gesehen sind etwa 2/3 aller Frauen und Männer unzufrieden mit ihrem Körper oder ihrer körperlichen Statur. Mhm. Warum ist das deiner Meinung nach so?
Ja, das ist eine total wichtige Frage, weil 2/3 ist ja erstmal eine ganz große Zahl. Da fragt man sich, warum betrifft das so viele Menschen?
Ja.
Und daran kann man schon erkennen, dass es scheint kein individuelles Problem zu sein, sondern ein strukturelles. Also es scheint irgendwie in der Gesellschaft was zu geben, was dazu führt, dass so viele Menschen sich unwohl fühlen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte, woher das kommen kann. Unter anderem, wir wollen ja auch hier vor allem über die Medien, Social Media auch sprechen,
ja,
spielen die Medien eine ganz große Rolle da. Also sind auch der größte soziokulturelle Übermittler von Körperidealen. Also das ist das, was uns am stärksten prägt. Und auch bereits im Kindesalter geht das los. Also man denkt vielleicht so, ja, wenn man jugendlich dann irgendwie so mit 16, 17 fängt man irgendwie an, der Körper verändert sich. Aber tatsächlich ist es so, dass das schon viel früher ansetzt, also auch schon im Kindesalter tatsächlich. Bei kleinen Kindern konnte man feststellen, dass bereits 3-jährige Mädchen teilweise ein ultraschlankes Körperideal anfangen zu verinnerlichen. Und da ist ja die Frage, woher kommt das? Warum? Weil die sind ja noch nicht auf Social Media oder so aktiv, ne? Und wenn man sich dann anguckt, was konsumieren denn so kleine Kinder, also so diese Disney-Filme und dann diese Disney-Prinzessinnen zum Beispiel, wie sehen die denn aus?
Mm.
Was prägt schon ein kleines Mädchen sehr früh oder auch in Kinderbüchern, ne? Wie sind da die Figuren dargestellt? Da sieht man schon, dass da eben auch eine extreme Schlankheit immer wieder so propagiert wird. Unbewusst wirkt das schon ganz früh auf die Kinder ein und dadurch kommt es halt dazu, dass schon Kinder anfangen, ihren eigenen Körper irgendwie abzuwerten, sich unwohl zu fühlen und teilweise bei Jungs im Übrigen genauso, da geht das auch so im Alter von 5-6 Jahren los, weil auch Jungs werden natürlich durch Medien geprägt, da geht es eher so in die Richtung Muskeln und Definition und so und was ich immer total spannend finde in dem Kontext, du kennst ja wahrscheinlich auch Biene Maja, ne?
Ja klar, ich habe Biene Maja geliebt.
Ja, ja. Ich auch. Und wenn man mal googelt, Biene Maja früher versus heute, siehst du, dass die Biene Maja heute viel schlanker ist,
nein,
als sie früher gewesen ist. Und doch, und das ist wirklich eine Entwicklung, die wir schon bei diesen Kinderfiguren feststellen, die immer schlanker werden in der Darstellung. Und diese, da kann man sich ja vorstellen, dass das natürlich auch auf Kinder einwirkt, ne? Wenn wir immer früher mit immer schlankeren, also die ist jetzt nicht super schlank, aber wenn man es vergleicht von früher und heute, sieht man, dass die viel schlanker heute ist, als wie wir sie wahrscheinlich noch kennen von früher.
Aber denkst du auch, es gibt eine Prägung von den Eltern? Also wie jetzt zum Beispiel die Mutter sich selbst sieht und auch über ihren Körper spricht und wie sie sich ernährt, das färbt doch sicherlich auch ab auf die Kinder.
Voll, absolut. Also die Medien sind das eine, aber ja, auf der anderen Seite kommen auch die zwischenmenschlichen Einflüsse, also die Familieneinflüsse und auch die Einflüsse der Peergroup, ne? Also
ja,
so die Menschen, mit denen man sich in der Schule vielleicht auch umgibt, kennt man vielleicht auch. Dann gibt's so Klicken, wo auch so das Aussehen irgendwie total wichtig ist und schlank sein bedeutet irgendwie cool sein und populär sein in der Schule. Da geht das ja dann auch schon los bei den Jugendlichen, aber auch im Elternhaus, weil auch die Eltern sind ja in dieser Gesellschaft geprägt, in der wir leben.
Ja.
Das heißt, auch unsere Eltern, ohne dass sie das böswillig machen, wirken natürlich auf uns ein und meinen es auch oft gut, ne? Wenn sie zum Beispiel so Sorgen mit den Kindern teilen, oh, ist das mal nicht mehr, weil sie besorgt sind, dass das Kind vielleicht dick werden könnte. Ne? Das kommt aus so einer vermeintlich guten Absicht, aber wirkt natürlich auf das Kind. Also oft entwickeln sich dann so Glaubenssätze wie, ich bin nur gut, wenn ich schlank bin, ich bin nur, oder Mama liebt mich mehr, wenn ich schlank bin. Und so fängt das sehr früh an, auch im Elternhaus und auch wie Eltern mit ihrem eigenen Körper umgehen. Also ich arbeite ja vor allem mit PatientInnen mit Essstörungen. Ne?
Ja.
Das heißt, das ist ja nochmal so die, sagen wir mal, wir befinden uns auf so einem Strahl. Jeder hat irgendwo an irgendeiner Stelle ein gewisses Körperbild, einige besser, einige schlechter. Personen mit einer Essstörung haben in der Regel ein sehr, sehr negatives Körperbild. Und meine PatientInnen berichten mir eigentlich alle, dass die auch schon von zu Hause es gar nicht kennen, regelmäßige Mahlzeiten, dass da Lebensmittel schon ganz früh bewertet wurden nach, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, gut, schlecht, gesund, ungesund. Also auch so diese Bewertung von den Nahrungsmitteln spielt mit rein.
Mhm.
Und dass Eltern teilweise auch selbst, die Mutter zum Beispiel ganz viele Diäten macht rauf und runter, ne? Oder dass nie, keine Ahnung, gefrühstückt wurde zusammen oder abends nur darauf geachtet wurde, okay, bloß nicht irgendwie zu viel essen. Und wenn Eltern das ohne dass sie das bewusst an ihre Kinder weitergeben wollen, aber so vorleben, da sprechen wir dann in der Psychologie von einer Modellfunktion. Also Eltern haben immer so ein Modell und das, was wir als Kinder, weil unsere Eltern sind ja für uns so die ersten prägenden Bezugspersonen und das, was die machen, wirkt sich ganz stark auf das aus, Klar. was wir auch als Kinder dann oder wie wir mit uns selber umgehen, ne? Oder auch so, ich könnte jetzt noch ewig weiter referieren, ja. Du kannst mich gerne unterbrechen. Also auch so wie Mütter oder Väter mit ihrem eigenen Körper sprechen. Also
ja, genau. Wenn die, Spiegel, ne, sich angucken ja, und genau. dann darüber reden.
Oder wenn sie sagen, oh, da sehe ich aber fett drin aus und ja. oh, ich muss aber abnehmen. Und ne, also solche Kommentare über den eigenen Körper, das nennt sich Fat Talk, da gibt's auch ganz viel Forschung zu, dass dieser Fat Talk sich halt auch sehr, sehr negativ auswirkt oder auch wie ich andere Körper beurteile. Wenn ich auf der Straße zum Beispiel jemanden sehe und das Kind steht neben mir und dann sage ich, oh, das sollte die aber nicht tragen zum Beispiel. Ne? Also diese Kommentare, die gar nicht an das Kind gerichtet sind, aber die wirken sich dann schon früh aus, sodass das Kind irgendwie lernt, dick bedeutet schlecht und ich muss schlank sein, damit ich liebenswert bin, damit ich selbstbewusster bin, damit ich attraktiver bin, damit ich erfolgreicher bin. Das kann man ewig weiterführen. Also wir haben halt in der Gesellschaft eine ganz starke Kategorisierung von schlank sein bedeutet das und das und dick sein bedeutet das und das. Ja. Also eine Moralisierung des Körpergewichts. Ja. Schlank ist gut, dick ist schlecht.
Ja. Und vor allem, was ich glaube ich auch zu dem Thema jetzt wichtig finde, ist, es gibt ja auch kulturelle Beeinflussung, oder? Was dann auch als Schönheitsideal gilt.
Ja.
Wir blicken ja gerade auf dieses Thema aus einer westlichen Perspektive. Mhm. Ich nehme an, es gibt auch ja Teile auf der Welt, da ist es auch eher schöner, mehr Gewicht zu haben,
ja.
nicht wahr? Aber du forschst wahrscheinlich eher nur so in der westlichen Welt, oder?
Genau, genau. Also darauf beziehen sich unsere Studien. Aber ich kann auch noch mal was du gerade gesagt hast, finde ich auch super wichtig. Ich war zum Beispiel letztes Jahr 2 Monate in Tansania, also in Afrika.
Mhm.
Und habe da auch in einer Mental Health Klinik gearbeitet, weil mich das auch mal interessiert hat. Wie ist denn das da eigentlich?
Spannend.
Und also erstmal sind die Menschen da sehr viel weniger aufgeklärt, was das ganze Thema Mental Health angeht. Also es ist noch viele glauben eher so an, das ist vom Teufel besessen, ne? Also an sowas gar nicht, dass es psychische Erkrankungen gibt. Aber die auch, also da haben wir uns auch dafür eingesetzt, darüber aufzuklären. Und ich habe dann mit meinem Supervisor gesprochen, habe ihn mal gefragt, wie ist denn das hier mit Essstörung bei euch, ne? Weil das ist ja bei uns in Deutschland oder auch in der westlichen Welt generell, es gibt ja auch diverse Spezialkliniken für Essstörungen, weil das extrem zugenommen hat, auch in den letzten Jahrzehnten. Also die Prävalenz von Essstörungen ist gestiegen über die letzten Jahrzehnte.
Spannend.
Und vor allem in den 90er Jahren, da haben wir einen extremen Anstieg zu verzeichnen.
Heroin Chic. Hello.
Genau, ja. genau. Und in Tansania habe ich dann mit meinem Supervisor gesprochen und ihn mal so gefragt, so hey, wie ist das hier bei euch mit Essstörung?
Mhm.
Und er kannte das gar nicht. Also er hat gesagt, nee, also super selten, weil da auch Nahrungsknappheit herrscht in der
ja.
Regel. Und das sehen wir auch, also in diesen Studien, die so gucken, okay, wo treten Essstörungen häufig auf, dass in Ländern, wo eben eher Nahrungsknappheit herrscht, dass da Essstörungen seltener sind. Beziehungsweise man kann auch natürlich spekulieren, wahrscheinlich gibt es die da, aber auch durch die fehlende Aufklärung sieht er die seltener wahrscheinlich. Aber auch im Mittel sind Essstörungen da seltener. Und ich weiß nicht, ob du diese Studie schon mal gehört hast von den Fidschi-Inseln.
Mm-mm.
Da haben die auch eine Studie gemacht, das war auch irgendwann in den 90ern und da wurde halt das Fernsehen eingeführt in den Fidschi-Inseln und die haben halt geguckt, wie ist das Körperbild und so essgestörtes Verhalten vorher, dann wurde das Fernsehen eingeführt und dann haben sie geguckt, wie ist es danach. Und durch das Fernsehen kam natürlich dann auch so dieses Körperideal viel stärker, ne? Die Menschen waren damit viel mehr konfrontiert und da hat man auch herausgefunden, dass nach der Einführung des Fernsehens Essstörung, essgestörtes Verhalten, negatives Körperbild signifikant angestiegen ist in der Gesellschaft. Also dadurch wahrscheinlich auch durch diese Medien, ne, die ja, ja immer größer wurden und auch immer mehr Relevanz bekommen haben, auch vor allem in den 90ern, dann kam noch Social Media dazu,
ja.
dass dadurch einfach auch ja, ein negatives Körperbild viel verbreiteter ist in der Gesellschaft als vielleicht noch früher, wo die Menschen damit noch nicht so konfrontiert waren.
Interessant, aber woher kommt das? Meinst du, Menschen vergleichen sich bewusst und auch unterbewusst mit den Leuten, die im Fernsehen zu sehen sind, sehen sie vielleicht dann sogar noch als Vorbild und möchten dann diesem Ideal entsprechen?
Genau, genau. Also das ist ein Mechanismus, ne, dass wir erstmal so dieses Schlankideal oder Muskelideal, erstmal müssen wir es internalisieren, also verinnerlichen. Und wie kommt das? Wie internalisiert man etwas? Dadurch, dass man es häufig sieht. Und das, was wir eben ganz häufig sehen, das verinnerlichen wir irgendwann und halten das als, ja, oder sehen das so als Standard für uns selber, denken, das ist so normal, ne? Und dann fangen wir an, irgendwann uns mit diesem, was wir sehen, zu vergleichen und merken so, ey, die ist viel schlanker als ich, die ist viel durchtrainierter als ich oder er, ne? Mhm. Und werten uns ab. Wir tendieren halt auch als Menschen dazu, also sich zu vergleichen ist erstmal nichts Gefährliches, aber wir tendieren dazu, uns immer nach oben hin zu vergleichen, also so Aufwärtsvergleiche zu machen. Und das ist auch was wir nicht nur in Bezug auf den Körper machen, sondern auch auf andere Bereiche bezogen, zum Beispiel beruflich oder, klar, weiß ich nicht, im Sozialleben, ne? Und diese Vergleiche, die führen halt zu einer Abwertung von uns selbst, dass wir immer glauben, das, was wir haben, ist nicht gut genug, und dann versucht man eben häufig, das irgendwie zu optimieren, und das ist dann natürlich der Einstieg in die Diät oder exzessives Sportverhalten, mhm, oder Einnahme von Abführmitteln, ne? Also ganz, ganz viel, was sich dann auf der Verhaltensebene aus diesem inneren Mangelgefühl ergibt.
Wie findet man überhaupt heraus, ob man jetzt eine Essstörung hat, wenn das so viele Menschen betrifft?
Mhm.
Ja, wie weiß man das?
Ja, also da ist nochmal wichtig, mir auch zu sagen, nicht jedes essgestörte Verhalten ist automatisch eine Essstörung.
Aha.
Also nochmal da auch zu unterscheiden. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die im persönlichen Gespräch auch viel leichter ist, als so zu pauschalisieren. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Buch auch eine Übersicht, was ist essgestörtes Verhalten, was ist Essstörung. Und man kann sich das so vorstellen, dass essgestörte Verhaltensweisen sehr weit verbreitet ist, ne? Dazu zählt zum Beispiel irgendwie Diät halten, sich Sachen zu verbieten, auch ab und zu mal Heißhungerattacken zu haben. Das ist etwas, was eben viele Menschen kennen, oder auch so Stressessen, emotionales Essen. Vor allem, wenn ich so über emotionales Essen spreche, da sagen eigentlich ganz viele so, boah, ja, das habe ich auch, ne?
Mhm.
Das ist aber nicht automatisch eine Essstörung, sondern eine Essstörung wird es dann, wenn ich unflexibel werde in meinem Verhalten. Also wenn ich nicht mehr in der Lage bin, mich davon zu lösen, wenn das ganz viel Raum in meinem Kopf einnimmt, wenn ich die ganze Zeit eigentlich nur darüber nachdenke, was darf ich nicht, auch meinen Körper extrem negativ wahrnehme, also eigentlich durchgehend unzufrieden bin, gar nicht mehr sagen kann, ob ich überhaupt noch was an mir mag, also so ein sehr, sehr negatives Körperbild, auch häufig eine Verzerrung des Körperbildes. Also,
Body Dysmorphia.
Genau, genau. Also dass man sich nicht realistisch sieht, das ist natürlich für die Person selber schwer festzustellen, weil ich,
genau,
sehe mich ja so, wie ich mich sehe. Ne?
Mhm.
Aber das Umfeld sieht mich halt dann anders. Also ich denke zum Beispiel, ich bin total dick, aber von außen betrachtet sagen alle, hä? Nee, gar nicht. Also dass ich, bei Frauen ist es meist so, dass Frauen, die diese Body Dysmorphia haben, dass die sich eben dicker sehen, als sie tatsächlich sind.
Ja.
Interessanterweise bei Männern ist es genau andersrum.
Oh wow, okay.
Männer sehen sich schlanker, als sie tatsächlich sind, weil bei Männern eher dieses, die wollen ja eher breit sein, muskulös, ne? Und Männer, die eine verzerrte Körperwahrnehmung haben, haben das Gefühl, sie sind viel schmächtiger, als sie tatsächlich sind, obwohl sie eigentlich total muskulös sind.
Also dann sind es auch nochmal so gesellschaftliche Normen, in die man reinpassen will,
ja,
aber man das Gefühl hat, man passt da nicht rein oder man ist nicht gut genug.
Genau, genau.
Okay, interessant. Ich muss sagen, ich kann mich damit auch identifizieren, weil ich habe Phasen, da denke ich so, boah, ich bin so dick geworden, bla, und dann ziehe ich eine Hose an oder so und die ist viel zu groß.
Mhm.
Und dann stelle ich fest, okay, ich habe so eine verzerrte Wahrnehmung von mir selbst.
Mhm.
Es ist viel mehr abhängig davon, was gerade so in meinem Leben passiert, abseits von Essen und Sport und so weiter.
Ja.
Es ist wirklich eher so ein, ja, ein Kontrollverlust. Und man hat dann so das Gefühl, ich will jetzt Kontrolle haben über das, was ich esse und wie ich aussehe. Und dann, ja, kommen so wiederkehrende Gedanken.
Ja.
Und würdest du auch sagen, es ist schon eine Essstörung, wenn man abends im Bett liegt und über alles nachdenkt, was man so den Tag über gegessen hat und ob es dann ein guter Tag war oder ein schlechter Tag war und wie man sich dann morgen ernährt? Oder ist das eigentlich nur eine, wie hast du das erste gesagt?
Essgestörtes Verhalten.
Okay, essgestörtes Verhalten.
Da würde ich sagen, das ist eher, würde ich eher in die Kategorie essgestörtes Verhalten zählen, auch wenn das viele mit Essstörungen natürlich kennen.
Ja.
Ne? Also wenn ich jetzt so an meine Patientin denke, die ich so über die ganzen letzten Jahre therapiert habe, dann ist das was wahrscheinlich alle sagen würden, ja, ich kann dir genau sagen, was ich heute gegessen habe, was ich die Woche gegessen habe, was ich dann morgen esse. Also so dieses wir sagen dazu so eine kognitive Einengung, also so eine gedankliche Fixierung auf dieses Thema. Aber das ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür zu sagen, das ist eine Essstörung, sondern das kann auch sein, dass ich diese Gedanken habe, aber mich trotzdem flexibel dann auch ernähren kann und trotzdem auch mal was essen kann, was jetzt vielleicht verboten ist oder wo ich sage, das ist jetzt nicht so gesund von den Nährwerten her. Also wenn ich da flexibel bleibe und das jetzt nicht 90% meiner Gedanken einnimmt, dann, aber da muss man natürlich auch im Einzelfall immer schauen, ne? Aber so pauschal würde ich sagen, das kennen wahrscheinlich auch viele, dass sie darüber nachdenken und auch okay, auch so Gedanken, okay, heute habe ich irgendwie mich ungesund ernährt, morgen mache ich es anders, morgen ziehe ich durch, ab morgen mache ich es, ne, ist ein neuer Tag und morgen ziehe ich es durch. Und das ist dann auch was, was viele machen, dass sie dann so morgens, wo die Selbstkontrolle, sage ich mal, noch ganz hoch ist, man steht auf, man sagt so, jo, jetzt ziehe ich heute durch und dann auch ganz oft morgens irgendwie Mahlzeiten auslassen oder nur einen Shake trinken oder so und dann Richtung Abend, weil der Körper über den Tag schon in so einem Nährstoffmangel war, dass dann abends eben so ein Rebound kommt, also dass abends dann Heißhunger entsteht, ganz genau, weil über den Tag viel zu wenig gegessen wurde und dann eben abends der Heißhunger, dann irgendwie auch emotionales Essen, dann entstehen wieder Schuldgefühle, auch ein ganz häufiges Gefühl im Kontext von Essen, also so Schuldgefühle, ich habe zu viel gegessen, ich habe es nicht geschafft und dann wieder das Ziel, okay, morgen mache ich es jetzt aber anders.
Schon krass, ja, und dann entsteht da auch voll die Scham. Ich kann mich damit so gut identifizieren, also ich muss sagen, ich habe das ja auch schon in den Morning Pages gerade erwähnt, ich habe so viele Diäten gemacht und habe mich immer so stark davon auch beeinflussen lassen, was gerade Trend ist. Es ist wirklich gruselig.
Ja, vor allem auch die Trends, die sehen wir ja auch alle auf Social Media rauf und runter, ne?
Ja, und man wird davon auch einfach, man wird nicht verschont, ne? Selbst wenn man sich für dieses Thema nicht interessiert oder versucht, das zu ignorieren, der Algorithmus spült es einem ein.
Voll, voll. Und vor allem eben durch dieses, das hattest du eben auch schon kurz so angedeutet, die Frage ist ja auch, okay, warum ist Social Media nochmal gefährlicher oder potenziell gefährlicher, als wenn wir im Fernsehen irgendwie jetzt eine Sendung gucken, ne? Das liegt einfach daran, dass auf Social Media wir uns viel stärker mit den CreatorInnen identifizieren, weil
die sind so nahbar.
Die sind so nahbar. Wir können interagieren, ja. Wir können ihr was schreiben, wir können reagieren auf ihre Story. Und sie spricht mich ja auch gefühlt genau an. Sie sagt so, hey, wenn du da diese Saftkur machst oder das und das, ne, dann wird Detox und was alles dann irgendwie angepriesen wird, dann geht es ihr besser und so weiter. Und ich habe ja wirklich das Gefühl, die redet mit mir. Und wenn ich das so mache wie sie, dann kann ich genauso aussehen. Dann geht es mir auch so. Und das haben wir im Fernsehen in der Form natürlich nicht, ne? Ja. Also da sehen wir irgendwie, ich sag jetzt mal eine Heidi Klum und denken, ja, das ist halt Heidi Klum, so, die ist da im Bildschirm, aber das hat nichts mit mir zu tun.
Genau, so werde ich niemals sein.
Genau.
Das ist für mich komplett eine ganz andere Welt. Ne?
Genau.
Und dann schaut man sich aber jemanden an und man hat das Gefühl, man hat auch eine Beziehung, eine Freundinnenschaft zu dieser Person.
Voll.
Und man kann sich viel besser und viel stärker mit der Person auch identifizieren. Also ich kann das total nachvollziehen.
Ja, voll.
Und auch so dieses Intermittent Fasten, also so Intervallfasten ist ja auch riesengroß.
Mhm.
Und da sagen ja auch viele, es sei total gesund. Findest du eigentlich, es gibt in irgendeiner Art und Weise auch so eine gesunde Eingrenzung von Essen? Also wie viele Gedanken sollte man sich übers Essen machen? Und ich weiß, es gibt gerade auch wieder einen Trend zu intuitivem Essen. Das ist für mich mal so der gesündeste Trend, würde ich mal sagen.
Ja.
aber ja, wie viel sollte man sich darüber wirklich Gedanken machen? Was meinst du?
Ja, das ist eine voll wichtige Frage. Und da, also ich gebe dir absolut recht, bin da voll bei dir. Ich bin eine Verfechterin des intuitiven Essens, absolut, weil wir auch aus Studien zum Beispiel wissen, das intuitive Essen ist auch Teil des positiven Körperbilds. Wir haben jetzt ja viel über negatives Körperbild gesprochen. Was gehört da alles zu? Also diese verzerrte Wahrnehmung, sich unwohl fühlen im Körper, Schuldgefühle, Diäten, bla bla bla, also alles, was da so stattfindet. Und dann ist auch die Frage, okay, was ist denn aber jetzt ein positives Körperbild? Weil wir sind alle irgendwie so unzufrieden, 2/3 der Menschen, wie komme ich denn jetzt zu dem Positiven? Mhm. Und da zählt zum Beispiel das intuitive Essen dazu, weil wir wissen, dass Menschen, die sich intuitiv ernähren, die hören eben auf ihren Körper. Mhm. Ja, also die haben eine gute Verbindung zu ihrem Körper. Die spüren, wann habe ich Hunger, worauf habe ich Hunger, wann habe ich auch Durst. Viele können auch gar nicht unterscheiden, habe ich eigentlich Durst oder habe ich Hunger? Ja. Das ist auch was, was vielen so abhanden gekommen ist. Und beim intuitiven Essen geht es halt darum, wirklich zu spüren, worauf habe ich Hunger, wann habe ich Hunger und dann auch diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und viele Menschen sagen dann so, boah, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt mir alles erlaube, dann würde ich wahrscheinlich nur noch Pizza essen, so, ne? Und dann sage ich immer, versuch mal bitte eine Woche nur Pizza zu essen.
Dein Körper sagt irgendwann Stopp.
Weißt du, und dann wie kommt diese aus den Ohren raus. Aus den Ohren raushängen, ja, wird. Und das ist aber die Angst, die viele dann haben, so, ne? Wenn ich jetzt mir alle Regeln loslasse, ich meine, es muss ja auch nicht von 0 auf 100 sein. Also, ich bin auch eine Freundin davon zu sagen, man kann das auch schrittweise machen. Wir müssen ja nicht uns überfordern, so, dass wir aber schrittweise anfangen, uns nichts mehr zu verbieten, ne? Also vielleicht erstmal anzufangen, weiß ich nicht, auch abends dann Kohlenhydrate zu essen, wenn wir da Bock drauf haben. Das ist ja auch sowas, was viele so nach 18 Uhr nichts mehr oder sowas, ne? Also, dass wir langsam wieder mehr bei uns ankommen, bei unserem Körper und auch versuchen, so ein bisschen in die Richtung Achtsamkeit zu kommen, also zu spüren, wann bin ich eigentlich satt? Und wenn ich satt bin, auch aufzuhören zu essen, um so ein Gefühl wieder auch dazu zu bekommen. Und worauf habe ich eigentlich Appetit? Das können viele auch gar nicht sagen, ne? Also worauf habe ich eigentlich Lust? Keine Ahnung. Ich esse immer das Gleiche morgens. Das hat sich irgendwie so eingependelt. Und das ist halt immer so, es gibt mir Sicherheit, ne? Aber da so ein bisschen flexibler zu werden, ist so ein Schritt. Und was auch ins positive Körperbild mit reinspielt, ist das Thema Bewegung. Und zwar aus Freude und aus Spaß.
Und nicht als Bestrafung.
Nicht als Bestrafung und auch nicht als Zwang. Also, dass ich sage, oh, ich habe jetzt so viel gegessen, jetzt muss ich mindestens so und so viele Kalorien wieder verbrennen auf dem Stepper oder wo auch immer, ne? Also, dass ich wirklich mich bewege, weil es mir Spaß macht. Und wir alle haben angeboren einen gesunden Bewegungsdrang. Also wenn man sich Kinder anguckt, den musst du nicht sagen, beweg dich mal.
Stimmt.
Die bewegen sich automatisch, ne?
Stimmt.
Und das wird uns irgendwann so, das Bewegen und dieses Fixiertsein auf Zahlen, auch was Bewegung angeht. Ich sag mal, 10.000 Schritte am Tag ist ja auch sowas, was irgendwie auch durch Social Media geistert.
Verrückt.
So voll willkürlich.
Das kann man nicht pauschalisieren.
Nein.
Also es kommt ja auch total auf das eigene Körpergewicht, auf die Größe, auf alles Mögliche an, wie viel man geschlafen hat oder nicht geschlafen hat. Während du erzählst, erinnere ich mich tatsächlich an den Prozess, wie es bei mir angefangen hat, dass ich ein positiveres, ja, so Selbstbild bekommen habe. Und ich habe damit angefangen, dass ich einmal die Woche mir einen Tag für mich selbst genommen habe und intuitiv entschieden habe, was ich mache.
Ja.
Also ich habe gar nicht so richtig mit Essen angefangen, sondern es war so, okay, will ich jetzt aufstehen oder will ich liegen bleiben? Will ich einen Film gucken oder will ich jetzt spazieren gehen? Also wirklich mal einen Tag nichts zu planen und mir den Tag sozusagen auch so zu gönnen. Und
ja,
alles, was ich gerade machen will und dann auch irgendwann essen will, mache ich dann. Und ich glaube, dass das wirklich der Anfang war für mich in diesem Prozess der Heilung. Meinst du aber, man kann generell geheilt werden von einer Essstörung? Ich habe nämlich schon öfter gehört, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist und dass man nur Wege findet, damit umzugehen.
Mhm. Ja, also das ist auch wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich, würde ich sagen. Also es kommt auch immer drauf an, so ein bisschen seit wann die Essstörung besteht. Also ich habe viele unterschiedliche Patientinnen. Bei einigen war es in der Vergangenheit schon so, die hatten sehr, sehr früh schon eine Essstörung entwickelt, teilweise im Alter von 12 Jahren. Also ne, wo es einfach sehr früh losging, dass sie angefangen haben, dann auch schon in Kliniken gewesen sind und so weiter. Ich will jetzt gar nicht irgendwie hier so negativ klingen. Natürlich kann es auch sein, dass auch da es möglich ist, da in die komplette Heilung zu kommen. Aber in der Regel, also wenn das schon sehr viele Jahre besteht, dann ist es natürlich, geht es auch eher so darum, wie kann ich einen gesunden Umgang damit finden? Wie kann ich mich schrittweise auch annähern, intuitiver zu essen? Weil für viele ist das auch eine totale Überforderung, ja, wenn ich denen sage, so, oder auch wenn die Patientin selber sagt, mein Ziel ist intuitiv essen und dann erkläre ich, was eigentlich intuitiv essen bedeutet, dann sind im ersten Moment total schockiert und das macht auch total Angst, weil Essen, das hattest du ja gerade auch schon gesagt, hat auch was von Sicherheit, Kontrolle.
Ja.
Vor allem, wenn im Außen was gerade stressig ist oder irgendwie unvorhergesehene Dinge passieren, die uns die uns Angst machen, ne, oder wo wir uns nicht drauf vorbereiten können, dann ist Essen für viele so ein Anker irgendwo. Ja. Das gibt dann Sicherheit. Und das ist wahrscheinlich was, ich sage immer gerne, jeder hat so eine psychische Achillessehne so ein bisschen, die dann anspringt, wenn wir gestresst sind. Bei einigen ist es dann das Essverhalten, bei anderen ist es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Ängste, die dann entstehen, bei anderen sind es Zwänge, die entstehen.
Aufräumen, putzen, und so weiter.
Genau, also jeder hat da so eine Art mit Stress irgendwie oder auf Stress zu reagieren. Mhm. Und bei Menschen mit einer Essstörung wird es wahrscheinlich auch in zukünftigen Stressphasen, die wir wahrscheinlich im Leben alle immer mal wieder haben werden, häufig dann wieder so alte Muster, das kann dazu kommen, dass alte Muster dann wieder reaktiviert werden. Und da geht es dann darum, da einen gesunden Umgang mitzufinden, dass man dann nicht wieder in diese, ja, komplett in die Essstörung reinrutscht, ne, so. Und aber dennoch, um deine Frage zu beantworten, es ist möglich. Ich habe auch schon Fälle erlebt, wo wir wirklich auch durch die Therapie es geschafft haben. Natürlich Langzeittherapie, das ist immer wichtig. Eine Essstörung kann man nicht irgendwie so zack in 12 Stunden heilen, sondern das bedarf immer langer Zeit, weil vor allem das Körperbild, was im Hintergrund ist, sehr lange braucht, bis man wirklich auch anfängt, so eine positive Beziehung zum Körper zu entwickeln. Weil das Essen kann man ja relativ schnell, sage ich mal, auf der Verhaltensebene sagen, so, ich ändere jetzt mein Essverhalten, aber im Hintergrund ist ja das Körperbild und dann auch damit umzugehen, mit diesem Völlegefühl zum Beispiel oder auch mit der Angst, oh Gott, ich habe jetzt zugenommen oder ich nehme auch vielleicht zu, ne? Bin jetzt nicht mehr schlank, sondern ich bin jetzt oder vielleicht nicht mehr so schlank, wie ich mal war, wiege jetzt einfach mal 10 Kilo mehr und mich damit auch einfach anzufreunden oder das erstmal zu akzeptieren, ist natürlich ein langer Weg.
Stimmt, du hast vollkommen recht. Hast du vielleicht einen Tipp, wie man mit Menschen umgehen kann, bei denen man merkt, dass sie eine Essstörung haben? Oder hast du auch einen Tipp, erstmal damit anzufangen, ja, wie sehe ich, ob eine Person eine Essstörung hat von außen?
Mhm.
Sollte man sowas überhaupt beobachten?
Also erstmal Essstörung, viele denken ja, eine Essstörung erkenne ich am Untergewicht.
Genau.
Übergewicht. Oder am Übergewicht oder Mehrgewicht, ne?
Aber das sagt Mehrgewicht.
Genau, also ich nutze den Begriff Mehrgewicht, weil der kommt so aus der Community.
Okay.
Und das hat den Grund, dass Übergewicht als stigmatisierender wahrgenommen wird, weil über impliziert ja immer, das ist zu viel. Und mehr ist einfach eine neutralere Beschreibung von einem Zustand. Deswegen nutze ich den Begriff Mehrgewicht,
danke,
auch wenn ich selber nicht davon betroffen bin, du auch nicht, aber so, ne, einfach so, weil viele sagen auch, mir ist eigentlich egal, aber einige sagen, ich finde das weniger stigmatisierend. Genau, aber viele denken halt, und das sehe ich auch in meinem Umfeld so, wenn ich mit Menschen spreche, die wissen, ich bin im Bereich Essstörung, die denken automatisch an Anorexie, also an Magersucht, ne, an Untergewicht. Und von den Zahlen ist es die seltenste aller Essstörungen. Das heißt, die allermeisten Menschen mit Essstörungen sind entweder normalgewichtig oder mehrgewichtig. Also die Binge-Eating-Störung, bei der die Betroffenen eher mehrgewichtig sind, ist am häufigsten, betrifft auch übrigens Frauen und Männer gleichermaßen. Man denkt ja auch oft, Essstörung ist weiblich, häufig die meisten Personen sind weiblich. Bei der Binge-Eating-Störung ist es 50-50 ungefähr. Also es sind genauso viele Männer, die davon betroffen sind. Und deswegen erstmal, wir erkennen Essstörungen nicht am Gewicht. Das ist was, was viele auch nicht verstehen. Wenn dann auch Menschen sich öffnen darüber und normalgewichtig sind, dass dann auch so das Umfeld denkt so, hä? Du kannst doch keine Essstörung haben, du bist doch normalgewichtig oder du isst doch, du hast doch keine Essstörung. Also ganz viele Vorurteile auch in Bezug auf Essstörungen, die kursieren, wo mir auch wichtig ist, dass wir da Personen das nicht absprechen auch, wenn die sich öffnen, weil Essstörungen können in jeder Gewichtsklasse, nenne ich es jetzt mal, in jedem Bereich vorkommen, bei allen Geschlechtern vorkommen, im Übrigen auch nochmal bei Transpersonen oder nicht-binären Personen auch nochmal häufiger, weil die oft ein sehr, sehr negatives Körperbild einfach auch haben.
Ja.
Und das ist eben ein Risikofaktor zur Entwicklung einer Essstörung. Das heißt, es kann sehr weit verbreitet sein. Und wir erkennen es erstmal nicht am Gewicht, sondern wir würden es daran erkennen, dass die Person zum Beispiel Essensverabredungen meidet. Also das ist sowas, was ganz häufig der Fall ist, dass wir sehen, dass sie dann beim Essen sagt oder gar nicht erst kommt, ne, sagt, ich habe schon gegessen. Also dass da sich was ändert am Verhalten, aber auch am Gewicht kann sich auch was ändern. Also starke Gewichtsabnahmen in kurzer Zeit oder auch Gewichtszunahmen in kurzer Zeit können auch Indizien sein, dass da irgendwie eine Essstörung sein könnte. Und Es ist aber am Ende natürlich auch immer so die Frage, wie stehe ich zu der Person? Was haben wir für eine Beziehung? Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann auch über diese Themen sensibel sprechen, dann würde ich auch als Freundin oder Freund oder Partnerin, was auch immer, das ansprechen. Also versuchen auch zu sagen, hey, mir ist das aufgefallen, wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin für dich da. Ganz wichtig, keinen Druck machen, ja, sondern wirklich ein Gesprächsangebot machen und dann auch die Person erstmal gucken, wie die Person überhaupt darauf reagiert. Ne? Also sich da nicht irgendwie so aufdrängen oder sagen, ja, jetzt isst doch mal was oder jetzt mach doch mal das. Ne? Also auch ganz wichtig, das nicht kommentieren, das Essverhalten, den Körper nicht kommentieren oder auch sowas, was ich auch ganz häufig oder was du vielleicht auch kennst, so, dass Menschen auch ungefragt irgendwie Gewichtszu- oder Abnahmen kommentieren.
Boah, die ganze Zeit. Also ich kenne eine Person, die wirklich als allererstes zu allen Menschen immer sagt, boah, du siehst ja aber gut aus, hast du abgenommen.
Genau.
Und ich habe dann auch schon einmal gesagt, hey, ich finde das ein bisschen komisch, wenn du das zu mir sagst. Aber wenn du das mal nicht sagst, dann habe ich das Gefühl, ich habe zugenommen. Es war jetzt schon ein paar Jahre her, als das so passiert ist, aber das hat mich so getriggert und ich habe auch gemerkt, dass ganz viele Menschen immer perplex waren. Mhm. Aber das nutzen fast, also ich könnte dir eigentlich 5 Personen nennen, die das so als Floskel immer nutzen. Du siehst aber toll aus, hast du abgenommen.
Ja, voll. Und das ist natürlich für viele Menschen dann auch mit der Einstieg in die Essstörung, weil, also wenn man sich mit Menschen unterhält, die eine Essstörung haben, die sagen wir eigentlich fast alle, ja, als ich angefangen habe abzunehmen, da hat das Umfeld krass auf mich reagiert, ne? Dann habe ich auch so gemerkt, ich wurde ganz anders wahrgenommen. Ich habe voll viele Komplimente bekommen. Und da kommen wir jetzt zum Thema Gewichtsstigmatisierung in der Gesellschaft, weil es in unserer Gesellschaft einfach Menschen, die dick sind, haben es einfach schwerer in unserer Gesellschaft, leider. Und deswegen ist es auch so nachvollziehbar, dass so viele versuchen, schlank zu sein. Und wir denken als Gesellschaft eben extrem gewichtszentriert und wir beurteilen ungefragt Gewichtsabnahmen positiv, Gewichtszunahmen negativ. Und deswegen sind Menschen, die abnehmen, dann auch ganz häufig geraten in so einen Teufelskreis, sage ich mal, aus Diät und kommen da auch oft nicht wieder raus. Ne? Dass dann eben so dieses, oh Gott, ich darf jetzt auf keinen Fall wieder zunehmen und dann so eine, ja, sich so ein Teufelskreis letztendlich entwickelt. Und ja, das ist einfach so, so gefährlich, einfach das Gewicht immer ungefragt zu kommentieren und vor allem in so einer bewertenden Art und Weise, so dieses, oh, du bist aber diszipliniert, oh, das ist aber toll, dass du abgenommen hast und wenn jemand zugenommen hat, was ist mit dir los? Also so, da ist es ja dann immer in diese negative Richtung.
Ja, generell das Bewerten von Essen und wie man aussieht, finde ich persönlich auch triggernd. Ich war, vor ein paar Wochen war ich im Urlaub und da hat dann eine Person zu mir gesagt, boah, du isst ja voll viele Süßigkeiten. Und das war, glaube ich, gar keine negative oder positive Bewertung von der Person. Aber in mir hat das so viel ausgelöst, dass ich dann so dachte, ernähre ich mich zu ungesund? Habe ich zugenommen? Sieht man, dass ich zugenommen habe? Und es hat echt einfach super, super viele Gedanken ausgelöst. Und dann habe ich auch zu der Person gesagt, hey, irgendwie, das triggert mich total, wenn du sowas sagst. Und ich fühle mich dann beobachtet und ja, kann mich gar nicht mehr intuitiv ernähren, sondern denke dann die ganze Zeit, oh, die andere Person bewertet, was ich esse und auch wie schnell ich esse, wie viel ich esse. Also würdest du sagen, ist es wichtig, dann auch Menschen gar nicht so richtig darauf aufmerksam zu machen, was sie essen oder wie viel sie essen?
Ja, genau. Also das ist halt so das Ding, ne? Also den Körper ungefragt zu kommentieren ist so das eine, aber das andere ist halt das Essverhalten auch ungefragt zu kommentieren und auch zu bewerten. Und auch das ist ja total übergriffig. Also ich meine, es geht mich ja nichts an, was du isst oder eigentlich was schon jemand anders isst. Egal, ob die Person schlank oder dick ist, ist es ja nicht meine Aufgabe, irgendwie zu beurteilen, ob ich das jetzt richtig oder falsch finde.
Ja, aber es ist ja eigentlich auch so ein harmloses Kommentar.
Genau, viele sehen das ja gar nicht als übergriffig an, ne? Ja. Aber für die Person selbst, und das werden wahrscheinlich viele mehrgewichtige Menschen auch kennen, für die ist so eine Essenssituation häufig extrem schambehaftet, weil
total,
wenn die in so einer Essenssituation, ich habe viele Patientinnen, die mehrgewichtig sind zum Beispiel, die sagen, in Gesellschaft esse ich nur Salat, weil ich nicht möchte, dass dieser Stempel kommt, ah, guck mal, die ist dick und deswegen haut die sich jetzt hier irgendwie die Pizza rein oder die Pasta oder den Burger, so. Und ne, versuchen dann halt wirklich krampfhaft in Gesellschaft ein gewisses Bild zu verkörpern, weil wir als Gesellschaft eben so krass judgen. Wenn eine schlanke Person sich einen Burger bestellt bei McDonald's,
dann ist sie voll cool.
Ja, und wenn du eine dicke Person siehst, dann ist so, boah.
Hat sich gar nicht unter Kontrolle.
Genau.
Ja.
So, und das geht uns, auch wenn eine dicke Person dick ist, das geht uns nichts an. Ne? Also so wie jemand aussieht und auch wie jemand sich ernährt, is none of our business.
Stimmt.
Sorry, aber so, und das sind halt wirklich viele Menschen machen das eben nicht aus einer bösen Absicht und deswegen ist es auch so schwierig, das quasi zu durchbrechen, weil eben diese gut gemeinte Intention dahinter steckt. Weißt du, was ich meine? Also wenn man jetzt jemanden richtig so bodyshamed und sagt so, boah, du bist aber irgendwie fett und hässlich und so richtig negativ, dann kann man Menschen, glaube ich, schon ganz gut klar machen, so, ey, das tut der Person nicht gut, wenn du das sagst. So, aber wenn jemand aus einer guten Absicht heraus sagt irgendwie, oh, das solltest du aber nicht mehr essen, dann zu verstehen zu geben, so, hey, auch das ist übergriffig, ne? Und auch die Definition von Bodyshaming übrigens auch nochmal an der Stelle wichtig.
Ja.
Beinhaltet nicht die Wertigkeit des Kommentars, sondern den Kommentar an sich. Das heißt, die Bewertung, ob ich einen Kommentar als übergriffig, als negativ erlebe, hat nichts mit der Intention des Kommentierenden zu tun.
Oh, wow.
Also ich kann auch als Kommentierender es gut meinen und das ist trotzdem Bodyshaming, so, wenn die Person, zu der ich das sage, das als verletzend und als übergriffig empfindet. Das ist das, wo wir Bodyshaming von oder was Bodyshaming ausmacht. Es sollte so ein bisschen mehr in die Balance kommen. Also, dass wir so, das Thema Körper würde ich grundsätzlich ausklammern aus den Kommentaren, wenn jemand abgenommen hat, zugenommen hat. Ne? Also, es sei denn irgendwie, ich mache mir Sorgen, dass da eine Essstörung hintersteckt, dass man dann auch eine Situation aufsucht und das eben auch, ne, kommuniziert, sagt so, hey, mir ist aufgefallen, gibt's da irgendwas? Ich mache mir so ein bisschen Sorgen, wenn du darüber sprechen möchtest, ich bin für dich da. So, das ist nochmal was anderes, das wäre ja auch ungefragt, aber da mache ich mir wirklich Sorgen um die Person.
Ja.
Und aber so grundsätzlich Körperkommentare, Essenskommentare würde ich sagen, komplett ausblenden, aber wenn ich jetzt so das Gefühl habe, hey, das Outfit meiner Freundin steht ihr total super, dann würde ich das auch sagen. Also da bin ich jetzt auch nicht so, sag ich mal, so kleinkariert und sag so, das darf man gar nichts mehr dazu sagen, weil ich glaube, das ist auch unrealistisch.
Was ich auch in deinem Buch gelesen habe, du hast über einen gewichtsneutralen Umgang gesprochen. Was ist das denn?
Ja, das kommt aus der Gesundheitsversorgung. Darauf bezogen meine ich das vor allem, weil wir im Gesundheitswesen extrem gewichtszentriert unterwegs sind. Also ÄrztInnen.
Got it.
Und Co. Und da gibt es auch diverse Studien zu, die das belegen, dass einfach dicke Menschen schlechter versorgt sind in unserem Gesundheitssystem. Also kurz mal eine Zahl dazu. ÄrztInnen verbringen im Durchschnitt 28% weniger Zeit in der Exploration von Menschen, die mehrgewichtig sind, die zum Arzt gehen, als von schlanken Personen. Also ein Drittel weniger Zeit im Gespräch, ja. Und das ist aus einer Studie jetzt zum Beispiel herausgekommen. Und da kann man sich ja vorstellen, dass daraus natürlich resultiert, dass viel häufiger Fehldiagnosen entstehen, weil ich mir einfach weniger Zeit nehme. Das kommt natürlich daher, dass wir einfach gewichtszentriert denken, dass wir stigmatisierend denken. ÄrztInnen denken zum Beispiel, und das sind nicht nur ÄrztInnen, sondern viele Menschen in der Gesellschaft, dicke Menschen sind faul, undiszipliniert, setzen das eh nicht um, was ich ihnen sage. Da kommen wir dann wieder ins Gesundheitssystem, dass ÄrztInnen eben davon ausgehen, die sind weniger umsetzungswillig, so Stichwort Compliance, also die, wenn ich denen das sage, machen sie es eh nicht, ne? Und dadurch entstehen eben Fehldiagnosen, dadurch entstehen Fehlbehandlungen, dadurch entstehen Chronifizierungen, die wahren Ursachen werden nicht erkannt, weil ich mir einfach weniger Zeit nehme und natürlich schon für mich im Kopf das Bild habe, okay, das Gewicht ist der Grund, dass die Person jetzt diese Symptome hat. Und das ist halt, also ich will auch gar nicht sagen, dass ein hohes Gewicht nicht gesundheitsschädlich sein kann. Kann es, definitiv, weil oft wird ja auch dann so unterstellt, man verharmlost nur das Gewicht. Das ist nicht der Fall, sondern es gibt definitiv Zusammenhänge zwischen bestimmten Erkrankungen und im hohen Körpergewicht. Aber was mir eben wichtig ist diese das Thema der Diskriminierung. Weil solange wir Menschen aufgrund ihres Gewichts schlechter versorgen, diskriminieren, was Diskriminierung mit uns macht, das wissen wir auch aus anderen Bereichen, nicht nur in Bezug auf das Gewicht, was es mit unserer Psyche macht, was es auch für Folgen haben kann, wenn Menschen diskriminiert werden und dicke Menschen, und da habe ich auch das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt es so vor, dass Gewichtsdiskriminierung noch überhaupt nicht in der Gesellschaft angekommen ist als eine Diskriminierungsform. Wir lachen über dicke Menschen, wir machen Witze, wenn man sich so Filme anguckt, wie werden dicke Menschen dargestellt, ne? Oft so auch als irgendwie Außenseiter, Außenseiterrolle, Loser, hat keinen Partner, ist irgendwie so uncool, ne? Oder ich weiß nicht, ob du das mit Stefan Raab mitbekommen hast, der hatte doch so vor kurzem sein Revival geplant und auch da wurde er ja dann irgendwie in diesem Auflösungsvideo als extrem mehrgewichtig mit so Doppelkinn und so, ich denke mal, das wurde konstruiert, dieses Bild, und haben sich alle weggelacht, ne? Und ein paar wenige sagen so, ey, das ist Gewichtsdiskriminierung. Aber so der Konsens ist noch überhaupt nicht da in der Gesellschaft. Und deswegen finde ich das halt so wichtig, weil auch das findet so tagtäglich in so vielen Bereichen statt, dass es einfach ein chronischer Stressfaktor für Menschen, die dick sind. Und im Gesundheitswesen halt diese Zuschreibung von, du hast die und die Symptome, das liegt an deinem Gewicht. Und dadurch führt es, das kommt natürlich dann auch noch hinzu, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, dadurch auch seltener zum Arzt gehen, weil sie immer wieder Beschämungen erleben, immer wieder gesagt bekommen, du musst erstmal abnehmen, nicht ernst genommen werden. Ne? Also ja. Es ist ein Rattenschwanz, der sich dann bildet.
Danke für den wichtigen Punkt. Die Anorexie ist unter allen psychischen Erkrankungen die mit der höchsten Sterblichkeitsrate. Jeder 10. Betroffene stirbt an Suizid, Unterernährung, Substanzmissbrauch. Was passiert im Körper bei einer Anorexie, bei Frauen oder auch bei Männern?
Also im Körper ist erstmal durch diesen extremen Nährstoffmangel kommt es erstmal dazu, dass eben Fett abgebaut wird, irgendwann ne, Muskelmasse auch abgebaut wird. Der Körper fängt an, auch Körperbehaarung ganz stark zu entwickeln. Das nennt sich so Lanugo-Behaarung. Also das ist bei sehr stark untergewichtigen Menschen, die bekommen dann ganz starke Körperbehaarung auch als Schutz, weil der Körper einfach kein Fett mehr hat, um sich zu schützen. Die Menschen frieren auch ganz häufig. Also es ist auch eine gestörte Wärme-Kälte-Regulation dann da. Und das ist dann so ein Kompensationsmechanismus vom Körper, ne? Dass dann eben eine Behaarung entsteht, um sich zu schützen vor Kälte. Aber was am häufigsten dann auch der Fall ist, dass wir auch extreme Elektrolytstörungen haben. Also durch Kaliummangel zum Beispiel kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen und letztlich, was dann eben die Ursache auch ganz oft ist, wenn dann wirklich ein Tod eintritt, dass dann das Herz stehen bleibt. Also weil keine Elektrolyte mehr da sind und dadurch das Herz auch irgendwann eben erstmal Herzrhythmusstörungen entstehen und dann schlimmstenfalls eben auch Herzstillstand entstehen kann.
Und es gibt auch sowas wie das Regeln ausbleiben, nicht wahr? Es kann auch zu Unfruchtbarkeit führen.
Genau. Also das setzt tatsächlich schon, ich sag jetzt mal, früher ein, die Regel ausbleibt. Das ist halt der erste Schutz, sage ich mal, des Körpers, weil wenn der Körper merkt, so, hey, es kommen keine Nährstoffe rein und es ist einfach sehr wenig Fettreserve vorhanden, dass dann auch es nicht möglich ist, ein Kind auszutragen. Das ist dann so das Erste, was passiert, dass die Regelblutung eingestellt wird, ne? Oder bei Männern auch zur Unfruchtbarkeit kommt. Und dann eben die Folgen, die ich gerade genannt hatte, das sind dann wirklich die Todesfolgen, also die dann die ganz akuten Dinge, die dann passieren können, wenn so ein extremes Untergewicht da ist. Und ein Problem, was wir eben haben in der Behandlung von Anorexie vor allem, ist, dass viele Betroffene sich selbst ja nicht so sehen, wie sie tatsächlich sind. Also so ne, dieses extreme Untergewicht nicht sehen und auch oft gar nicht so eine Gefahreneinsicht haben. Also das Umfeld ist häufig in extremer Sorge um die Person, aber die Person selber nicht so richtig. Also das ist das, was in den Kliniken auch das Ganze so schwer macht, das zu behandeln, weil die Krankheitseinsicht ist natürlich ganz zentral dafür, dass wir was verändern können, ne? Und dass wir auch in der Therapie mit den Personen zusammenarbeiten können. Und wenn die Einsicht eben, das ist nicht bei allen so, aber bei einigen, nicht so da ist und eigentlich nur das Umfeld so fremdmotiviert die Person dann in die Behandlung kommt, ne? Weil die Eltern in Sorge sind, die Freundinnen in Sorge sind, aber ich selber das gar nicht so sehe oder denke so, nee, ich kann mich auf gar keinen Fall drauf einlassen, zuzunehmen. Ne? Das wäre für mich die totale Katastrophe, geht auf gar keinen Fall. Dann ist es natürlich schwierig, auch als Therapeutin, da wirklich einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ne? Weil da eben so viel mit diesem niedrigen Gewicht und diese alles, was damit einhergeht, so das ganze Thema Kontrolle, Selbstwert, Emotionsregulation, also ne, Stressregulation und ganz viel. Und auch häufig ist es dann sowas Identitätsstiftendes auch irgendwann, dass die Personen dann auch so sagen, das bin ich, also ich bin die Essstörung. Ne? Und wer bin ich denn noch, wenn ich keine Essstörung mehr habe? Also wenn das dann schon so tief auch in der Identität, Teil der Identität geworden ist, das macht es natürlich sehr schwierig, da rauszukommen. Also bei den ganz chronischen Fällen, sage ich mal. Ist es trotzdem möglich? Ist auf jeden Fall möglich. Mit einer langfristigen Therapie geht das. Aber daher gibt es auch so viele Essstörungskliniken, weil es eben so kompliziert sein kann und weil die Anorexie eben diese hohe Sterblichkeit mit sich bringt.
Es gibt ja auch so unterschiedliche Trends, die auch zu Anorexie führen können. Looksmaxing, Körperfilter 2000er, Diäten. Wie viel Einfluss hat Social Media auf das eigene Körperbild?
Ja, einen sehr, sehr großen Einfluss. Und auch da gibt es Untersuchungen dazu, die so geguckt haben, okay, was sind eigentlich die Faktoren, die sich negativ auf das Körperbild auswirken? Und da hat sich zum Beispiel gezeigt, dass vor allem eben diese, also wenn ich jetzt als Konsumentin zum Beispiel ein gewisses Alter habe, dann kann es sein, also man spricht so von einer Hochrisikogruppe zwischen 15 und 19 Jahren, dass vor allem in dem Bereich, da ist ja so eine Phase, wo vor allem auch Mädels, ne, wo sich der Körper verändert, man bekommt auch die Regelblutung, es entwickelt sich Brust, Po irgendwie, also es ist so eine Phase, wo viel Unsicherheit da ist in Bezug auf den eigenen Körper und vielleicht auch so insgesamt, ne, so die eigene Identität entwickelt sich. Man stellt so die Frage so, ja, wer bin ich eigentlich? Was will ich machen? Und so.
Meinst du, es liegt wirklich an der Veränderung oder auch an einer misogynen Gesellschaft?
Das kommt auch noch hinzu, also dass vor allem Frauen eben viel gefährdeter sind und Mädchen viel gefährdeter sind, da eben ein negatives Körperbild zu entwickeln, weil wir in der Gesellschaft als Frauen immer noch viel stärker aufgrund unseres Aussehens und dass nicht nur Mädchen, sondern Frauen generell beurteilt werden, in allen Altersgruppen, also auch ja. So Stichwort Anti-Aging, ist ja auch so ein Ding, was irgendwie nur Frauen anspricht, gefühlt. Mhm. Genau, und Mädels sind da viel gefährdeter, auch unzufrieden zu werden mit ihrem eigenen Körper und vor allem eben in diesen jungen Jahren. Das ist so die Hochrisikogruppe, aber trotzdem zieht sich das natürlich dann auch durchs Alter weiter hindurch. Und dann ist noch ein Punkt, je aussehensbezogener das ist, was ich mir anschaue. Also wenn ich jetzt den ganzen Tag irgendwie mir Tiervideos angucke oder Klettervideos oder so, ne, dann ist wahrscheinlich der Einfluss auf mein Körperbild nicht so groß. Aber wenn ich jetzt immer nur Fitspiration und irgendwie Diäten und ultraschlanke Personen mir angucke, dann hat es wahrscheinlich eher einen größeren Einfluss oder einen negativeren Einfluss auf mein Körperbild. Also es kommt echt voll auf den Content an. Und wir haben zum Beispiel an der Uni Osnabrück auch eine Studie gemacht und da haben wir drei Bewegungen auf Social Media wissenschaftlich untersucht und haben geguckt, wie sich die aufs Körperbild von Frauen ohne Essstörung und von Frauen mit Essstörung auswirken. Und da war einmal Fitspo, also so Fitspiration-Content, ne, also so Bilder von sehr durchtrainierten, schlanken Frauen-Influencerinnen. Es waren auch realistische Bilder, also wir haben wirklich Bilder von Influencerinnen genommen, die auch real existieren, die auch eingewilligt haben, mitzumachen bei der Studie. Also die war eine Gruppe. Die zweite Gruppe war Body Positivity Content, also eher Personen, die mehrgewichtig sind, die eben nicht diesem Schlankheitsideal entsprechen, die auch zum Beispiel Bilder zeigen von nicht perfekt inszenierten Körpern. Ja, also und auch da haben wir reale CreatorInnen genommen, die in diese Kategorie gefallen sind. Das war so die zweite Gruppe. Und die dritte Gruppe war Body Neutrality. Ich weiß nicht, hast du schon mal von Body Neutrality gehört?
Mm-mm.
Body Neutrality ist die neueste dieser drei Bewegungen. Und Body Neutrality ist quasi eine Bewegung auch auf Social Media, wo es so darum geht, den Körper nicht aufgrund des Aussehens zu bewerten, sondern aufgrund dessen, was er leistet. Also alles, was mein Körper mir ermöglicht, von Sinneswahrnehmung, von Kommunikation, wie wir kommunizieren jetzt hier miteinander, von ich kann von Krankheiten wieder genesen, ne? Wenn ich mir irgendwie einen Virusinfekt einfange oder wenn ich mich schneide, mein Körper ist in der Lage wieder gesund zu werden, wenn ich irgendwas habe. Also so die Message war so, hey, guck mal, was dein Körper alles kann und nicht, wie dein Körper aussieht. Mhm. Und das war die dritte Bedingung, also einmal Fitspo, Body Positivity und Body Neutrality. Und dann wurden die Teilnehmenden zufällig einer dieser drei Bedingungen zugewiesen und haben dann halt, bevor sie die, das waren 30 Posts, die sie sich angeschaut haben aus diesen Bewegungen, und vorher und nachher sollten sie jeweils Fragebögen ausfüllen zur aktuellen Stimmung und zum aktuellen Körperbild. So, und dann haben wir geguckt, okay, wie geht's den Leuten vorher, wie geht's den Leuten nachher und wie unterscheidet sich das auch zwischen Frauen mit und ohne Essstörung, ne? Wirkt das vielleicht auf Frauen mit Essstörung, war unsere Hypothese, stärker als auf Frauen ohne Essstörung? Und erstmal Spoiler, nein, es wirkt genauso, also Frauen ohne Essstörung haben genau die gleichen Effekte als Reaktion auf diese Inhalte wie Frauen mit Essstörung.
Ach du meine Güte.
Das zeigt ja auch nochmal so, ne, was wir anfangs gesagt hatten, wie weit verbreitet das ist, dass viele mit ihrem Körper strugglen, weil wir ja alle auch irgendwie mit den ähnlichen Inhalten konfrontiert sind auf Social Media. Und es war so, dass Personen, die diese Fitspo-Inhalte gesehen haben, danach unzufriedener waren mit ihrem eigenen Körper als davor, was wir auch erwartet haben so. Und bei der Body Positivity und bei der Body Neutrality war es genau andersrum. Also die Personen, die diese Inhalte gesehen haben, die fühlten sich danach besser mit ihrem Körper. Die haben sich wohler gefühlt, die konnten sich besser akzeptieren. Die hatten auch positivere Emotionen im Anschluss. Und die Leute nach der Fitspo-Bedingung hatten negativere Emotionen im Anschluss. Das heißt, das ist genau die gegensätzliche Wirkung gewesen. Ne? Body Positivity, Body Neutrality, ging es uns besser oder den Leuten, den Teilnehmenden. Und nach diesen Fitspo-Bildern ging es den Teilnehmenden eher schlechter in Bezug auf den eigenen Körper.
Boah, also erst einmal an die ZuhörerInnen. Ich möchte an der Stelle erwähnen, ihr werdet diese Studie natürlich auch in unseren Shownotes finden. Aber ich frage mich gerade, weil ich auch in der Social-Media-Sphäre unterwegs bin, was können wir besser machen? Also soll ich mich dann jetzt auch so einschränken, dass ich vielleicht keine Bikini-Fotos mehr poste, weil ich weiß, was das für einen Einfluss auf Menschen hat? Oder wie kann ich da ein besseres Vorbild sein?
Ja, also ich glaube, das ist ja jetzt nicht nur dein Hauptcontent, ne? Du postest ja auch vieles anderes so auf deinem Account. Und natürlich gibt es auch Menschen, die einfach schlank sind und die dürfen ja auch Content machen, so, ne? Mhm. Also wir haben jetzt vor allem so Accounts angeguckt, die auch dazu wirklich aufrufen, Diäten machen, Sport machen, die sich ganz bewusst auch so inszenieren. Das waren auch sehr, sehr große Accounts teilweise. Ja, und dass diese Bilder dann eben auch einen negativen Einfluss haben. Wir haben natürlich auch geballt diese Bilder den Leuten gezeigt, ne? Also die haben 30 Bilder hintereinander sich angeguckt mit diesem Fitspo-Content. Und wenn du durch Social Media scrollst, natürlich kommt es immer so ein bisschen auf den Algorithmus an, aber in der Regel siehst du ja nicht 30 Mal hintereinander so ein extrem gepostetes Bild, vielleicht schon, also in meinem Feed jetzt nicht, aber kann sein, dass das bei einigen dann der Fall ist. Aber wenn man jetzt bei dir auf einen Account geht, sieht man ja auch unterschiedliche Sachen so, ne? Und was ich nochmal wichtig finde an der Stelle, so auch die Frage, okay, was können wir besser machen, hast du gefragt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gibt in einigen Ländern ja jetzt so eine Kennzeichnungspflicht von bearbeiteten Bildern. Und auch dazu gibt es Studien, die untersucht haben, hey, bringt das eigentlich was? Wenn wir jetzt wissen, das Bild ist bearbeitet, macht das dann jetzt nichts mehr mit mir? Kann ich mich davon abgrenzen? No, das macht keinen Unterschied. Also nur weil ich weiß, da ist ein Filter drauf, wirkt es nicht weniger schädlich auf mich. Ne? Das heißt, was ich sinnvoll finde, wäre so diese ganzen Filter und so weiter, ne, dieses, das irgendwie so ein bisschen wegzulassen und auch zu reduzieren und sich auch so zu zeigen, wenn man sich zeigt, wie man auch aussieht, weil durch diese Filter entsteht ja auch so ein verzerrtes Bild, vor allem für Jugendliche, was sich dann auch wieder in anderen Stellen zeigt, also so Stichwort Schönheits-OPs, dass immer jüngere Menschen sich nach Vorbildern auf Social Media operativ verändern wollen. Ich bin an sich keine Gegnerin. Ich finde, jede Frau oder auch jeder Mann sollte selbstbestimmt entscheiden, was möchte ich machen. Aber ich stelle mir immer so die Frage, würde ich diesen Eingriff auch machen, wenn es nicht gerade der Trend wäre, dass volle Lippen schön sind oder dass faltenfreie Haut schön ist. Wenn es jetzt in der Gesellschaft so wäre, dass man sagen würde, so hey, für Frauen ist voll attraktiv, Falten zu haben, würde ich dann trotzdem diesen Weg gehen und diese OP machen oder diesen Eingriff machen, ne? Und deswegen immer so die Frage, woher kommt das? Also was ist im Hintergrund? Und die Zahl, also die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache, auch in Deutschland, dass einfach Schönheits-OPs extrem gestiegen sind und vor allem diese minimalinvasiven Eingriffe und auch insbesondere bei sehr, sehr jungen Zielgruppen. Und das hängt natürlich auch unter anderem mit diesen Filtern zusammen, die wir auf Social Media rauf und runter sehen bei einigen Accounts und dadurch natürlich auch so ein Wunsch entsteht, auch so auszusehen, ne? Und die Filter werden ja auch immer krasser. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal so diese, es gibt ja so heftige Filter, wo du echt teilweise denkst so, boah, also krass, da erkennt man sich kaum wieder. Und die sind dann aber so, also sehen dann auf der anderen Seite auch oft so realistisch dann auch aus, dass du gar nicht mehr siehst, dass es ein Filter ist. Also für jemanden, der dich nicht kennt, der würde gar nicht sehen, dass das ein Filter ist. Du selber siehst es natürlich. Aber das, also diese Entwicklung halte ich eben vor allem für sehr schädlich und glaube, dass es sinnvoll wäre, wenn wir weniger Filter einsetzen, auch mehr so, ja, dann auch mal ungefiltert oder auch mal Tage, an denen es uns nicht gut geht. Also da mehr Realität auf Instagram, das ist ja auch so ein Hashtag, den hat Lou Dellert ja, glaube ich, so ins Leben gerufen. Und auch ihr Format Unshame finde ich auch total cool. Voll cool. Also, dass man da mehr einfach auch darauf aufmerksam macht und auch auf diese Diversität aufmerksam macht. Übrigens, die Durchschnittsfrau in Deutschland hat eine Kleidergröße von 44. Sich das auch nochmal klar zu machen und zu gucken, hey, was sehe ich eigentlich dann auf Social Media? Wie passt das mit der Gesellschaft zusammen? Das ist nämlich eine extreme Diskrepanz.
Ja, das stimmt. Gibt es eigentlich auch eine Korrelation zwischen Content-CreatorInnen und Essstörungen? Also klar, wenn man Social Media nutzt, dann beeinflusst das einen definitiv. Aber wenn man sich selbst ja auch die ganze Zeit filmt und dann auch auf dem Bildschirm sieht, hat man wahrscheinlich auch nochmal ein verzerrtes Körperbild, oder? Ich kann mich gerade an ein Video erinnern von Kendall Jenner, die ja auch super, super schlank ist. Mhm. Und sie hat ein Video gepostet, wo sie im Bikini war und dann hat man gesehen, dass es kurz in der Taille zurückgesprungen ist und dann wieder so nah zueinander. Also man hat wirklich gesehen, dass sie das Video bearbeitet hat. Und ich frage mich, ist es vielleicht auch einfach super schwer, sich wohlzufühlen, wenn man sich die ganze Zeit auch auf dem Bildschirm sieht?
Glaube ich auch.
Und man sieht sich ja die ganze Zeit mit Filtern, dann guckt man sich im Spiegel an und man erkennt sich dann gar nicht mehr wieder.
Ja, da gibt's ja auch einen Begriff für, das nennt sich dann Selfie-Dysmorphia. Mm. Wenn ich dann eben total verzerrtes Bild entwickle durch diese permanente Nutzung von Filtern, dass ich mich dann gar nicht mehr so mein realistisches Ich, ne, wenn ich mich so im Spiegel sehe oder mal ohne Filter, dass ich das extrem, also dass ich da gar nicht mehr, mich gar nicht mehr damit identifizieren kann am Ende. Und ja, ich glaube, um deine Frage zu beantworten, es gibt natürlich bestimmte Gruppen von Menschen, die gefährdeter sind, eine Essstörung zu entwickeln, bei denen einfach das Aussehen eine größere Rolle spielt, ne? Und das ist ja zum Beispiel bei Creatorinnen der Fall, dass da einfach, oder auch bei Models, ne, das ist ja auch eine Gruppe, wo wir wissen, dass das eine, dass viele Menschen da auch Essstörungen haben in dem Bereich, aber auch in bestimmten Sportarten, also Ballett zum Beispiel oder auch bei Männern so Radsport, wo einfach auch schlank sein oder Jockeys, ne, so, also dass es da auch Gruppen gibt oder auch in der Bodybuilding-Szene im Übrigen, wo auch häufig Essstörungen einfach an der Tagesordnung sind oder auch im Bereich Schauspielerei, gibt es ja auch manchmal so Vorgaben, dass Menschen irgendwie für eine Rolle extrem abnehmen müssen oder extrem zunehmen müssen. Und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass man da irgendwie essgestört wird, ne, oder essgestörte Verhaltensweisen in jedem Fall. Aber sich dann eben wieder, wenn man jetzt für eine Rolle extrem abnehmen muss, da wieder von zu lösen. Jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, kennt das, wie schwer das ist, das wieder zu vergessen, sage ich jetzt mal, ne?
Stimmt.
Wenn wir einmal so drin haben, wie viele Kalorien hat das und wie, ne, so, das bleibt im Kopf und das wieder loszulassen, wieder zurückzukommen auf, an den Punkt, wo man vorher war, ist sehr schwierig und braucht oft sehr lange Zeit. Und deswegen, ja, da gibt es bestimmte Hochrisikogruppen, von denen wir wissen, dass es wahrscheinlicher ist, dass man dann eine Essstörung entwickelt, einfach aufgrund dieser Vorgaben eines Gewichts zum Beispiel.
Du hast gerade schon die Modelindustrie angesprochen. Es gab eine Zeit lang einen Trend, dass man mehr curvy Models auf dem Laufsteg gesehen hat. Ich habe das Gefühl, das wird wieder weniger. Was denkst du, wie wichtig es ist, dass man auch unterschiedliche Körper auch auf Bildschirm, auf dem Laufsteg und generell auf unterschiedlichen Ebenen repräsentiert?
Finde ich super wichtig. Also, dass es etwas, wo ich auch sage, das fehlt total.
Ja.
Und ich hatte das Gefühl, dass das dann so Einzelfälle mal waren, auch so bestimmte Werbungen, ne? So Dove zum Beispiel, die machen ja auch ganz viel so in die Richtung. Einige machen das, aber oft ist das dann auch so eine Person, die dann eben so, ne, Diversität verkörpern soll und alle anderen sind eben trotzdem noch dieses eine Ideal. Und deswegen glaube ich, dass das super wichtig ist, weil das sagen auch ganz viele Patientinnen oder auch Betroffene, mit denen ich spreche, die mehrgewichtig sind, die sagen, mir fehlt ein Vorbild. Ich fühle mich überhaupt nicht repräsentiert und auch schon in frühen Jahren, so, ne, in den ganzen Kindermedien oder in Medien generell, in Filmen, in Serien, fühle ich mich, wenn dann mal eine mehrgewichtige Person da Teil ist, dann wird sie eben sehr negativ dargestellt. Also als unbeliebter als die anderen, als irgendwie unbeholfen, faul, so ein bisschen die Lachnummer, so, ne? Und dass wir da auch Repräsentation von Menschen, die eben nicht schlank sind, einbauen müssen, die trotzdem auch erfolgreich sind, die beliebt sind, die in Partnerschaften sind, die halt nicht so dieses eine Klischeebild erfüllen, sondern um diese Vorurteile zu durchbrechen, ist es gerade wichtig, dass wir mehr Repräsentanz haben, an auch Diversität in der Medienlandschaft. Das ist super wichtig.
Mhm. Aber ich muss auch sagen, man sieht jetzt ab und zu auch, wie zum Beispiel bei der neuen Staffel Bridgerton, Nicola Coughlan, da spielt sie den Love Interest als nicht normal schlanke Frau.
Mhm.
Siehst du denn jetzt auch Trends, dass mehr Menschen repräsentiert werden?
Absolut, absolut. Ja. Sehe ich schon. Und das freut mich total, wenn ich sowas sehe. Und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg. Und auch, dass wir darüber sprechen überhaupt, ne?
Voll.
So eine Awareness dafür zu schaffen, ist ja der erste Schritt, um was zu verändern. Solange die Awareness nicht da ist, kann sich auch nichts ändern. Und darüber zu sprechen, das Problem zu benennen und dann auch zu sagen, okay, was müssen wir denn tun, damit sich was ändert? Und da sehe ich auch schon viel Entwicklung. Also es gibt auch auf Instagram ja schon viel Entwicklung in eine sehr, sehr positive Richtung. Also wir haben jetzt ja über
viel negatives Dinge gesprochen. Ja, was auch wichtig ist.
Ja, aber wir auch gerade im Vorgespräch haben wir ja auch gesagt, so hey, das ist auch, eigentlich gibt so viele positive Dinge, die wir durch Social Media erreichen können. Also auch so von sich verstanden fühlen, sich gesehen fühlen, überhaupt in Austausch gehen können mit Gleichgesinnten, mit Betroffenen, dass man nicht das Gefühl hat, so ich bin das Alien und ich bin die Einzige, die das so empfindet. So,
ja.
Das hat ja auch ganz viel, also macht ja auch ganz viel mit uns und es bringt sehr viel Positives mit sich und überhaupt darüber aufklären zu können, über diese Themen, das ist ja auch nochmal durch Social Media viel schneller und viel nahbarer geworden als jetzt im Fernsehen, ne? Also da ist das dann ein Beitrag und dann war es das so, aber auf Social Media können wir uns ja dann auch darüber austauschen, wir können Menschen erreichen, die auch sich mit diesen Themen beschäftigen, wir können auch außerhalb dieser Bubbles Menschen erreichen. Und deswegen finde ich, hat es natürlich auch vieles Positives, was es mit sich bringt, aber eben auch die Kehrseite, die natürlich gefährlich sein kann.
Ja, ich glaube generell, sich zu trauen, dieses Tabuthema zu brechen und auch mit Menschen darüber zu sprechen, ist so wichtig. Wir haben uns redaktionell natürlich auch auf die Folge vorbereitet und ich habe auch schon in den Gesprächen gemerkt, wow, irgendwie ist es total heilend, dass wir hier sitzen können und darüber reden können, was unsere Erfahrungen damit sind.
Mhm.
Und man merkt einfach, es ist kein individuelles Problem. Man ist kein Alien, wie du gerade gesagt hast, sondern das betrifft so viele Menschen.
Ja.
Und man kann eigentlich nur heilen, indem man sich mit anderen Menschen darüber austauscht.
Ja.
Also deswegen nochmal an der Stelle, danke, dass du hier bist und darüber redest mit uns.
Ja, sehr gerne. Und dazu kann ich auch noch kurz einmal sagen, auch zum Thema, es betrifft so viele Menschen.
Ja.
Wir haben auch an der Uni Osnabrück, wo ich auch promoviert habe, eine Kollegin von mir hat auch eine Studie dazu gemacht, wie entwickelt sich das Körperbild über die Lebensspanne? Also ist es denn so, dass wir im Alter dann irgendwann zufriedener sind mit unserem Körper? Ist es vielleicht so ein Problem der Jugend oder des frühen Erwachsenenalters? Ne? Und die Ältesten, die an dieser Studie teilgenommen haben, waren 88 Jahre alt. Also wir haben wirklich eine ganz große Zielgruppe dabei gehabt, eine große Stichprobe, Frauen und Männer. Und da hat sich erstmal wieder gespiegelt, was wir auch gerade schon gesagt haben. Frauen sind im Mittel unzufriedener mit ihrem Körper als Männer. Also es ist auch durch die Gesellschaft natürlich, durch die Aussehensfixierung, insbesondere bei Frauen, zeigt sich da eben auch eine höhere Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper als im direkten Vergleich mit Männern. Und Männer haben auch eine höhere Körperwertschätzung. Das ist so das positive Körperbild, was bei Männern auch stärker ausgeprägt ist. Also Frauen sind unzufriedener und wertschätzen sich weniger, während Männer zufriedener sind und sich mehr wertschätzen, so im direkten Vergleich. Und es hat sich gezeigt, dass über die Altersspanne die Körperunzufriedenheit nicht unbedingt weggegangen ist. Also auch ältere Menschen sind immer noch unzufrieden mit ihrem Körper. Das heißt, es ist nicht so, dass ich dann irgendwann sage, jo, ich finde jetzt alles toll an meinem Körper. Aber was sich verändert hat im Alter, ist, dass die Wichtigkeit des Aussehens abgenommen hat. Das heißt, je älter wir werden, desto mehr tritt das in den Hintergrund. Also ich kann immer noch unzufrieden sein, ich kann immer noch sagen so, hey, mein Bauch mag ich nicht, aber es hat für mich nicht mehr diese Relevanz, weil jetzt sind für mich, weiß ich nicht, meine Familie oder meine Hobbys oder ich engagiere mich für irgendwas, ne? Also dass andere Werte in meinem Leben eine größere Bedeutung bekommen, je älter wir werden. Das ist so ein bisschen das Learning aus dieser Studie.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner, positiver Blick in die Zukunft.
Ja.
Danke dafür. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, sich mit anderen Menschen über dieses Thema auszutauschen und dass es sehr hilfreich sein kann. Welchen Umgang gibt es noch mit der Krankheit, wenn man merkt, hey, ich merke, ich habe da ein Problem?
Ja, also da ist es erstmal wichtig, dass wir uns klar machen, wenn wir da ein Problem haben, wenn wir merken, so, hey, ich habe einen Leidensdruck.
Ja.
Wir haben es verdient, uns Hilfe zu suchen. Weil das ist ein ganz, ganz häufiger Glaubenssatz bei Menschen mit Essstörungen oder auch generell mit psychischen Störungen. So, ich kriege das ja noch irgendwie hin. Ne?
Ja.
Anderen geht's schlechter als mir.
Ja.
So, ich bin noch nicht dünn genug. Andere sind noch viel dünner, die brauchen es eher als ich. Ne? Weil ja auch immer noch dieses Bild herrscht. So, Essstörung bedeutet krass untergewichtig sein. Und da ist es erstmal, also wir haben alle Hilfe verdient, wenn es uns schlecht geht. Und die Entscheidung, ob eine Therapie das Richtige ist, die muss ich nicht treffen. Das ist mir auch erstmal wichtig zu sagen, die muss ich nicht treffen, sondern die trifft die Therapeutin oder der Therapeut, bei der ich dann die Sprechstunde habe, das Erstgespräch habe. Das heißt, ich muss gar nicht einschätzen, steht es mir zu, bin ich krank genug, sondern das kann ich abgeben, diese Frage. Ne? Und in der Regel ist es so, wenn ich mir die Frage stelle, bin ich krank genug, um eine Therapie zu machen, dann ist der Zeitpunkt, wo ich in ein Gespräch gehen sollte. Ist so ein Merksatz so ein bisschen, weil allein diese Frage zu stellen, zeigt ja schon, dass da so ein Leidensdruck auch da ist, ne? Und so eine Beeinträchtigung im Alltag und das, ne, auch, ja, ist einfach schwierig geworden ist. Und ich weiß, wie schwer es ist, auch einen Therapieplatz zu finden. Dessen bin ich mir durchaus bewusst, dass das ein großes, ja schon fast wie so ein Jackpot ist, wenn man dann einen Therapieplatz bekommt. Aber deswegen ganz wichtig, holt euch Hilfe, wenn ihr merkt, so, ich komme damit nicht zurecht. Ich stelle mir so die Frage, ja, steht mir das zu, eine Therapie zu machen? Man kann auch ein Erstgespräch relativ kurzfristig und zeitnah bekommen. Das ist keine Therapie, ist kein Therapieplatz, aber es ist zumindest eine erste Anlaufstelle und es ist eine erste Einschätzung professioneller Art. Was ist eigentlich bei mir, ne? Und was könnte da diagnostisch hinterstecken? Und macht eine Therapie Sinn? Und das ist ja auch schon mal total gut, dass man erstmal da ins Gespräch kommt mit einem Experten, der dann auch im Face-to-Face-Kontakt einschätzen kann, wo ich mich öffnen kann, wo ich erzählen kann, was so meine Themen sind. Und dann geht es eben darum zu gucken, okay, welche Form der Therapie ist richtig? Ist es vielleicht eine stationäre Behandlung, ambulante Behandlung, teilstationär, also Stichwort Tagesklinik? Was ist für mich der richtige Anlaufsort? Und da könnt ihr mich gerne auch alle anschreiben auf Instagram. Also wenn ihr da Fragen zu habt, sehr, sehr gerne. Ich kläre auch drüber auf, was kann ich tun, um einen Therapieplatz zu bekommen? Was gibt's für Möglichkeiten auch? Weil viele wissen das auch gar nicht, ne? So, wenn wir zum Arzt, also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, körperlich was haben, dann gehen wir zum Hausarzt. Das ist irgendwie allen klar, dass wir dann zum Arzt gehen. Aber was mache ich denn, wenn ich psychisch Unterstützung brauche? Zu wem gehe ich denn dann? Und deswegen, also auch da kann der erste Gang zum Hausarzt sein, aber es kann eben auch eine psychotherapeutische Sprechstunde sein, die man kurzfristig bekommt. Über die 116117, die Hotline, kann man sich innerhalb von 4 Wochen kriegt man einen Termin oder 2 Wochen, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, im Umfeld von einem selber, die gucken dann, wo man wohnt und geben einem kurzfristig einen Termin. Also das ist auch Pflicht in unserer Gesundheitsversorgung, dass das gemacht werden muss. Und dann ist die Frage, okay, wie komme ich an einen Therapieplatz? Da gibt's so ein paar, sag ich mal, Tricks, was man noch machen kann. Also wenn euch das interessiert, schreibt mich gerne an und dann kann ich euch da so ein paar Ratschläge geben.
Vielen, vielen Dank, Julia. Dankeschön. Und auch nochmal an euch ZuhörerInnen. Wir haben alles nochmal in den Shownotes gelistet, auch Anlaufstellen für Hilfe. Ich möchte aber auf jeden Fall positiv aus diesem Gespräch raus. Wie sieht ein gesunder Umgang mit Essen und dem eigenen Körperbild aus? Wir haben schon über das intuitive Essen gesprochen, aber was kann man noch machen, um ja ein gesünderes Verhalten damit zu haben?
Also vielleicht ganz praktisch erstmal orientiert, ne?
Ja.
Wir tendieren ja dazu, uns selber irgendwie immer so durch so eine Negativbrille zu sehen und unsere Problemzonen zu sehen. Und deswegen an alle einmal den Aufruf, versucht euch mal die Frage zu stellen, was mögt ihr eigentlich an eurem Körper? Und welche Bereiche, und das können auch so ganz kleine Sachen sein, also das ist jetzt ja so eine Frage, die sich auf optische Dinge konzentriert, aber auch dazu haben wir zum Beispiel Studien gemacht, wo wir Menschen, die hatten jetzt keine Essstörung, sondern die sollten im Spiegel das beschreiben, was sie an sich mögen und das wirklich einmal von oben bis unten. Und das fällt uns in der Regel sehr schwer, weil wir so irgendwie gewohnt sind, unseren Körper, also das, was wir nicht mögen, im Fokus zu haben. Das heißt, wirklich mal drauf achten, was mag ich an mir und da auch mal bewusst drauf zu achten im Spiegel. Also wenn ich mich dann angucke im Spiegel, dass mein Blick dann nicht als erstes auf meine Problemzone geht, sondern als erstes mal auf das gucken, was ich an mir mag. Und das ist eine total, hört sich so simpel an, ist aber voll effektiv, weil wir wissen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf das richten, was wir an uns mögen, fühlen wir uns auch wohler in unserem Körper. Ja, also da wirklich mal so eine positive Sichtweise auf unseren Körper zu etablieren.
Ja, und auch so ein bisschen darauf zu achten, was der Körper alles leisten kann.
Ja.
Die Arme sind nicht da, um irgendwie schlank oder durchtrainiert auszusehen, sondern man kann was heben damit. Die
wir
Beine
können uns
sind
anfassen.
Können uns anfassen, Steffi. Wir können was spüren. Das ist wunderschön. Wir haben Beine und können uns damit fortbewegen. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wichtig zu erwähnen, dass es auch natürlich handicapped Menschen gibt.
Ja, aber auch da, ne, mit auch Menschen, die Handicaps haben.
Ja.
Auch da ist der Körper ja, also hat ja zum Beispiel andere Dinge, die er ermöglicht,
leisten so, kann.
Ne? Sprache,
genau.
Sinneswahrnehmung, sehen, schmecken, fühlen, ne? Also klar gibt es immer Dinge oder auch Menschen, die dann davon betroffen sind, dass das nicht funktioniert, aber dennoch da auch zu versuchen, okay, was, und das ist nochmal so ein Stichwort auch, Body Functionality, das kann man auch als Hashtag zum Beispiel auf Social Media nutzen, weil das, was du alles aufgezählt hast, zählt alles zu dem Stichwort Body Functionality, was auch Teil der Body Neutrality Bewegung ist, von der ich vorhin gesprochen hatte. Also genau da diese ganzen Dinge, die wir sonst vielleicht gar nicht so wahrnehmen im Alltag, ne? Und ich finde immer auch ein ganz cooles Beispiel ist, wenn man mal richtig krank ist und wirklich Fieber hat und im Bett liegt und so, dann denke ich immer, oh, wie gerne würde ich jetzt einfach nur morgens aufstehen und ich habe keine Schmerzen und ich kann aufstehen und es geht mir gut, sage ich mal.
Stimmt.
Diese Wertschätzung hat man erst oder hat man dann total doll, wenn man das nicht mehr hat, sage ich mal.
Wenn man eine verstopfte Nase hat, ist es so, wie ist es denn eigentlich zu atmen? Und ja, man vergisst eigentlich diese Dankbarkeit so. Ich kann durch meine Nase einatmen und sie ist nicht dafür da, irgendwie super snatched und stupsig auszusehen, sondern ich kann damit atmen.
Ja, ja.
Es ist voll schön. Dankeschön. Gibt es auch einen gesunden Umgang mit Social Media zu diesem Thema?
Absolut. Also deswegen, ich finde auch, Social Media kann auch total inspirierend sein. Also was ich auch sagte, was in der Studie rausgekommen ist, dass bestimmte Inhalte auch dazu führen, dass wir uns wohler fühlen mit unserem Körper. Ja, also auch realistische Körper uns anzuschauen. Jetzt nicht nur dieses Model und irgendwie Fitzbo und durchtrainiert, sondern es gibt ja auch Accounts, die zeigen dann zum Beispiel auch so, ja, Zellulite, sage ich mal als Beispiel, oder Falten, ne? Dass das ganz normal ist, dass das nicht bedeutet, dass irgendwie ich, dass mein Körper irgendwie nicht gut genug ist, sondern dass das über 90% der Frauen haben Zellulite. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, ne? Und trotzdem werten wir uns total dafür ab, wenn wir merken, ich habe Zellulite.
Toll.
So, und wirklich sich auch mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen, sich zu vernetzen mit Menschen, ne? Wenn man das Gefühl hat, so, hey, irgendwie, ich struggle mit dem Thema, wir können uns auf Insta vernetzen miteinander. Es gibt auch viele, ich weiß, das ist so manchmal so ein zweischneidiges Schwert, aber es gibt auch so Recovery-Accounts, also aus der Essstörungs-Recovery, die dann darüber sprechen, so, hey, was hat mir geholfen, wenn man sagt, so, ja, das wird mir nochmal gut tun, jemand, der es schon geschafft hat, sag ich mal, ne? Mhm. Auch mich da vielleicht zu vernetzen mit anderen, die noch betroffen sind. Also wirklich das für mich zu nutzen und zu gucken, welche Inhalte tun mir denn gut. Und wenn ich Inhalte fest oder herausdifferenziere, wo ich sage, wenn ich das sehe, fühle ich mich schlecht, dann vielleicht auch zu überlegen, okay, sollte ich dem eher entfolgen erstmal?
Oder muten.
Oder muten, ganz genau. Und wirklich erstmal dann Inhalte zu finden, wo ich mich, ja, empowered fühle, wo ich mich inspiriert fühle, wo ich das Gefühl habe, ich fühle mich wohler mit mir, ne? Also das kann natürlich individuell sehr unterschiedlich dann auch sein, aber so einen Umgang für sich zu entwickeln.
Voll schön. Und was sind deine Hoffnungen, wie wir Essstörungen in Zukunft begegnen oder sogar vermeiden?
Meine Hoffnung ist, dass wir erstmal Vorurteile abbauen sollten in der Gesellschaft, wie Menschen mit Essstörungen aussehen und wie sie nicht aussehen. Also, dass wir da offener werden, dass wir Menschen, Betroffenen zuhören, die mit uns sprechen und vor allem auch, dass wir uns selber hinterfragen, wie wir sozialisiert wurden. Ne? Also so Stichwort fettfeindliche Sozialisierung, die wir alle in unserer Gesellschaft haben, einfach aufgrund der Darstellung von dicken Körpern, da wirklich mal selber zu überlegen, so, hey, mache ich zum Beispiel so ein paar Fragen, Impulsfragen, mache ich schlanken Menschen häufiger Komplimente für ihr Aussehen als dicken Menschen? Ja, nein? Also würden wahrscheinlich einige sagen, ja. Also, ne, also da auch überlegen, wie fettfeindlich denke ich und handle ich auch. Und da auch für sich selber quasi anzufangen, was zu verändern.
Also ein Bewusstsein schon mal zu schaffen.
Genau. Und das war mir zum Beispiel auch ganz lange gar nicht klar, dass, also ich will mich doch gar nicht freisprechen, ne? Also auch ich merke bei mir selber immer wieder, da bin ich auch irgendwo noch sehr fettfeindlich sozialisiert.
Ja.
Und da wirklich gewichtsneutraler oder zu versuchen, dass ich gewichtsneutraler denke, dass ich Menschen nicht nur, weil sie schlank oder dick sind, unterschiedlich beurteile, behandle, unterschiedlich über sie denke. Und das ist so meine Vision, dass ich hoffe, dass sich da was ändert. Und ja, und auch durch diese Diversität, wenn mehr Diversität da ist, dass dann auch Menschen eben sich nicht mehr so extrem mit einem Körperideal vergleichen, sondern dass viele Menschen sich gesehen fühlen. Mhm. Und so natürlich das ganze Stichwort Diätkultur. Also da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber sprechen. Also ich würde, mein Ziel ist es natürlich, dass wir als Gesellschaft uns von diesen Diäten und die Zahlen sind explodiert über die letzten Jahrzehnte, immer mehr Menschen sind auf Diät, als sie es noch vor 40 Jahren waren, dass wir uns davon lösen und dass wir uns so unseren Körper lernen, so zu akzeptieren, wie er ist. Und es wird immer schlanke und dicke Menschen geben. Egal, wie viel Diäten wir machen, wenn wir alle gleich viel essen und uns alle gleich viel bewegen, würde es trotzdem schlanke und dicke Menschen geben. Das heißt, es ist so krass genetisch auch determiniert und auch, ne, da haben wir gar nicht so einen großen Einfluss drauf. Und deswegen da wohlwollender mit uns zu werden.
Danke. Danke, danke, danke für diese Worte. Wirklich. Das Gespräch hat mir super geholfen, auch nochmal bei mir Bewusstsein zu schaffen und auch so ein bisschen in die Außenwelt noch anders zu schauen. Also vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Darf ich noch einen Schlusssatz sagen?
Definitiv.
Ein richtig cooles Zitat, wie ich finde.
Ja.
Und zwar von Jennifer Rowland. Sie ist eine Essstörungstherapeutin aus den USA. Mhm. Und sie sagt, your body is for living in, not for looking at.
Amazing. Richtig schön. Unsere G-Tipps. Ich habe tatsächlich noch eine kleine Rubrik. Also es war gelogen, das war nicht die letzte Frage. Aber es ist etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben wollen zu dem Thema. Und vielleicht hilft dir die Frage, wie rede ich über Essstörungen? Also wenn ich sie habe oder wenn Friends sie haben. Was wäre dein Ratschlag?
Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, wie man das Ganze dann ansprechen kann. Ne? Also für viele ist es halt auch sehr, sehr schwierig, weil sie auch Sorge vor Stigmatisierung haben, vor Verurteilung haben. Und das ist auch eine berechtigte Sorge, weil wir in der Gesellschaft immer noch sehr stigmatisierend denken über mentale Gesundheit oder auch psychische Erkrankungen. Mhm. Das ist oft noch so ein rotes Tuch, sag ich mal, ne, dass man nicht weiß, okay, ich kann die Person dann nicht so richtig einschätzen, wenn die jetzt psychisch erkrankt ist. Aber was wichtig ist, also dass ich versuche, das anzusprechen, da offen drüber zu sprechen, auch zu sagen, was ich mir wünsche, weil viele Menschen auch vielleicht gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, ne? Also da auch zu sagen, wenn man die Ressourcen natürlich dafür hat, ne? Viele Menschen, die psychisch erkrankt sind, haben auch oft diese Ressourcen gar nicht, jetzt noch Aufklärungsarbeit zu leisten, so im Umfeld. Da kann man dann halt auch zum Beispiel auf ein Buch verweisen, mein Buch oder auch Instagram-Accounts, wo man sagt, so, hey, da wird das gut erklärt. Das wird mir auch immer von Angehörigen zum Beispiel rückgemeldet, die sagen so, ey, Julia, durch dein Content verstehe ich meine Tochter jetzt viel besser oder verstehe ich meine Freundin viel besser. Also wenn man selber nicht davon betroffen ist, fehlt auch oft so dieses, man kann sich das gar nicht so vorstellen, ne? Und man denkt dann auch oft, und das ist das, was Betroffene auch sagen, wenn sie dann irgendwann aus dem Untergewicht wieder im Normalgewicht sind, dass das Umfeld denkt, ja, jetzt ist sie ja wieder gesund. Und das ist aber eigentlich der Punkt, wo es gerade erst losgeht, weil da kommt dann diese Körperunzufriedenheit, dieser Ekel auch in Bezug auf den eigenen Körper. Also wirklich zu versuchen, sich auch selber weiterzubilden zu dem Thema, wenn jemand betroffen ist, den ich kenne mit einer Essstörung, dass ich auch selber versuche, Informationen zu beschaffen, mich da weiterzubilden und eigentlich all das, worüber wir auch gesprochen haben, ne? Also keine Körper kommentieren, das Essverhalten nicht kommentieren, Hilfe anbieten, sich nicht aufdrängen. Und das wäre, glaube ich, schon, da wäre schon viel gewonnen. Und die Person wirklich zu versuchen, für Aspekte zu wertschätzen, die nichts mit dem Aussehen zu tun haben. Also wirklich zum Beispiel, ich fühle mich wohl in deiner Anwesenheit, du bist ich kann vor dir ganz ich selbst sein oder du hast einen tollen Humor oder was auch immer ich mit der Person auch verbinde. Also da wirklich eine Wertschätzung für innere Werte, für Charaktereigenschaften, für was auch immer einem da einfällt.
Voll schön. Vielen, vielen Dank. Danke auch für diesen grandiosen Tipp und auch für deine Worte generell. Also danke, dass ich
hier sein durfte, Steffi.
Danke, dass du da warst. Und ich hoffe auch, dass es euch ZuhörerInnen gefallen hat und dass ihr euch, ich glaube, inspiriert fühlt, ist hier das Falsche zu sagen, aber auf jeden Fall was mitnehmen konntet. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei G-Spot. Uns gibt es auf allen möglichen Social-Media-Plattformen, Instagram, TikTok, YouTube. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von der Folge gehalten habt oder wie ihr sie findet und ob ihr noch weitere Wünsche habt für die nächsten Folgen. Also wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch. Bye-bye. Danke fürs Zuhören.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Huhu, Kuckuck, ich bin's, Micky Beisenherz. Die Welt hat auch in diesem Sommer keine Pause gemacht, aber wir von Apokalypse und Filterkaffee sehr wohl. Die ist aber jetzt vorbei. Seit Montag sind wir wieder auf Sendung für all diejenigen, die am frühen Morgen ab 5 Uhr morgens gut informiert in den Tag starten wollen, aber über die wichtigsten Meldungen und das, was der Tag so bringen wird, hinaus auch das Gefühl haben wollen, dass man bei der Lage nicht unbedingt die Decke über den Kopf zieht, die Rollladen runterlässt und sagt, da brauche ich ja gar nicht erst vor die Tür zu gehen. Wir sind also wieder da für ein bisschen gute Laune, für sehr, sehr viel Information, Einordnung und gewisse Extra, von dem ich jetzt auch nicht genau sagen kann, was das eigentlich ist. Wir freuen uns auf euch. Wir, das sind Jasmin Embarek, Jagoda Marinic, Niki Hassania, Markus Feldenkirchen und ich und viele, 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 viele tolle Gäste, die auch nach diesem Sommer euch den Rest des Jahres begleiten werden. Also Apokalypse und Filterkaffee ist ab sofort wieder am Start. Seid uns gewogen, bleibt uns gewogen, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Also Bis denn. Ciao. Tschüss.